das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Auch wenn das Impfen den klarsten Weg aus der Pandemie aufweist und derzeit alle ihre Hoffnung darauf setzen, so bleiben die Versuche nicht aus, das Coronavirus auch auf andere Weise in Schach zu halten. Neben den Abstands- und Hygieneregeln könnte es bald Schnelltests für daheim aus der Apotheke geben, so berichten Medien über Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn. Und der hat zudem nun 200.000 Dosen von sogenannten Antikörpermitteln gekauft. Die könnten helfen, dass Patienten mit dem Risiko schwerer Covid-19-Verläufe gar nicht erst so krank werden, dass sie dann auf der Intensivstation landen. Weil diese Medikamente verhindern sollen, dass sich das Virus in unserem Körper vermehrt. Einzelheiten von Claudia Drechsel.
Das Team um die Infektiologin Marilyn Addo erwartet eine wichtige Lieferung. Denn auch das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf soll einen Teil der 200.000 Dosen Antikörpermedikamente aus den USA erhalten.
Tatsächlich sind die Medikamente noch nicht angekommen. Es ist angekündigt, dass die in den nächsten Wochen auch hier im UKE ankommen. Aber wie viele und wann, das ist noch unbekannt bisher.
Das Prinzip der Antikörpermedikamente habe sich schon oft bewährt, etwa bei Tetanus oder Hepatitis B. Beim Coronavirus funktioniert das so. Mit den typischen sogenannten Spike-Proteinen auf seiner Oberfläche dockt das Virus an die menschliche Zelle an und vermehrt sich. Bekommt der Mensch Antikörper gespritzt, verbinden die sich mit den Spike-Proteinen und verhindern, dass das Virus andocken kann. Ein Patient hat das Antikörpermedikament der Firma Regeneron quasi unter den Augen der Öffentlichkeit ausprobiert. Damals eine individuelle Sonderbehandlung von Donald Trump. In den USA liegt mittlerweile eine Notzulassung für das Medikament vor, in Deutschland noch nicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ließ schriftlich mitteilen, in Ermangelung von geeigneten zugelassenen Therapiemöglichkeiten sei eine Anwendung der Antikörpermittel aber möglich. Behandelt werden könnten demnach in bestimmten einzelnen Fällen Covid-19-erkrankte Erwachsene mit milden oder moderaten Symptomen und Risiko für schwere Verläufe. Eine Anwendung erfolgt nach individueller Nutzen-Risiko-Abschätzung der behandelnden Ärzte. Die Grünen kritisieren, dass der Einsatz der Medikamente erst jetzt komme.
Angesichts von 50.000 Toten und schon über 2 Monaten, wo dieses Medikament im Markt zugelassen ist und eingesetzt wird, ist es viel zu spät und wir hinken in der Strategie wieder hinterher.
Am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf hält man die bisherigen Daten aus den USA für vielversprechend.
Aber ich glaube, momentan in der Expertengemeinschaft geht keiner davon aus, dass das Medikament ist, das in der Pandemie jetzt den Schalter umlegt, also dass es der Heilsbringer oder das heilsbringende Medikament ist.
Denn die Antikörpermittel wirken wohl nicht bei Intensivpatienten. Doch jede weitere Hilfe bei der Bekämpfung der Pandemie ist bei den Forschern natürlich willkommen.
Fast fertig ist sie. Es fehlen nur noch wenige Kilometer, doch buchstäblich auf den letzten Metern scheint ungewiss, ob je Gas von Russland nach Westeuropa durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 strömen wird. Das Projekt war von Anfang an umstritten, doch zuletzt ist der Druck noch deutlich gewachsen, vor allem durch Sanktionen der USA, denen die Pipeline schon immer ein Dorn im Auge war. Aber auch hier in Deutschland gibt es Widerstand, vor allem nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Nawalny. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, die versucht aber, Nord Stream 2 mit allen Mitteln zu retten. Und heute soll ein russisches Spezialschiff die Arbeit an der Pipeline in dänischen Gewässern wieder aufgenommen haben. So jedenfalls meldet es der Nord Stream 2-Betreiber in Moskau. Stefan Stuchlik.
In Mecklenburg-Vorpommern hat eine wunderbare Natur und seit dem 7. Januar eine Stiftung Klima- und Umweltschutz, die sich um diese wunderbare Natur kümmern soll. Doch die sogenannte Umweltstiftung kümmert sich auch um die Gaspipeline unter der Ostsee, Nord Stream 2. Denn laut Satzung der Stiftung ist ein Geschäftszweck, sich vorrangig an der Vollendung von Nord Stream 2 zu beteiligen. Auch der erste sachverständige Geschäftsführer der Umweltstiftung wird auf Vorschlag von Nord Stream 2 berufen. Ministerpräsidentin Schwesig sagt im Bericht aus Berlin, man wehre sich so auch gegen amerikanische Sanktionsdrohungen.
Die Stiftung wird weder bauen noch die Pipeline betreiben, sondern dort, wo amerikanische Sanktionen deutsche Unternehmen bedrohen, müssen wir schauen, wie wir helfen können, denn hier vermisse ich den Aufschrei.
Den Aufschrei gibt es gegenüber Russland. Heftiger Polizeieinsatz gegen Demonstranten wie gestern. Die Behandlung der Opposition und ihres Anführers Alexei Nawalny lässt sogar die europäischen Christdemokraten jetzt über einen Baustopp nachdenken.
Angesichts auch der Entwicklungen jetzt in Russland müssen auch wir Europäer das Projekt nochmal neu auf den Prüfstand stellen. Es geht jetzt nicht nur um Gasfragen, es geht nicht nur um Wirtschaftsfragen, es geht jetzt vor allem um Wertefragen.
Deswegen jetzt das 9,5 Milliarden Projekt zu stoppen, ist politisch ein heikles Unterfangen. Aber man könne das Ganze auch energiepolitisch betrachten, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Die Autorin der Studie erklärt, man brauche das russische Gas gar nicht.
Man wusste schon, als die Planungen begonnen haben, dass wir keine Versorgungslücke haben, dass wir keine zusätzliche Pipeline brauchen, dass sie nicht notwendig ist, dass sie energiewirtschaftlich unsinnig ist und dass sie auch noch den Klimazielen widerspricht.
Dass sich momentan in Vorpommern aber nichts bewegt, liegt weder an der Energie noch an der Außenpolitik. Zwei Umweltverbände haben gerade Klage gegen die Pipeline erhoben.
Morgen wird es auf den Tag genau 10 Jahre her sein, dass dieser Platz mitten in der ägyptischen Hauptstadt Kairo zum Mittelpunkt der Proteste gegen das Regime von Präsident Hosni Mubarak wurde. Als Zehntausende Menschen, getragen von der Hoffnung des arabischen Frühlings, sich erstmals am Tahrirplatz versammelten, um für ein demokratischeres, ein gerechteres Ägypten zu demonstrieren. Sie gingen so lange auf die Straße, trotz der brutalen Reaktion der Sicherheitskräfte, bis Mubarak 2,5 Wochen später tatsächlich nach 30 Jahren an der Macht zurücktrat. Doch der Euphorie folgte die Ernüchterung. Daniel Hechler zieht Bilanz.
Er greift zum Pinsel, um sein Trauma zu verarbeiten, die Zeit im Gefängnis. Das Porträt eines Freundes, der noch immer einsitzt. Bei Yassin Mohammed waren es 3,5 Jahre, weil er für seine Überzeugungen in Kairo auf die Straße ging, wie er sagt. Seine Bilder erzählen von Leid und Trauer. Heute ist der 26-Jährige ein anderer Mensch. Nie mehr würde ich auf die Straße gehen in diesem Land oder etwas Ähnliches machen wie in der Vergangenheit. Ich habe meinen Eltern schon genug Leid angetan. Vor 10 Jahren noch war er mittendrin, auf dem Tahrirplatz. Hunderttausende forderten Brot und Würde, das Ende von Unterdrückung, Korruption und Ungleichheit in Ägypten. Damals wollte Yassin für seine Rechte kämpfen, für eine bessere Zukunft. Ich habe davon geträumt, in einem freien Land zu leben, so wie sich das alle wünschen, dass ich meine Meinung zum Ausdruck bringen, meine Gedanken äußern kann, solange ich damit niemandem schade. 3 Wochen nach Beginn der Proteste tritt Langzeitherrscher Mubarak ab. Die ersten freien Wahlen führen zu einem Sieg der islamistischen Muslimbrüder und ihres Kandidaten Mohamed Mursi. Nach Protesten gegen den neuen Präsidenten greift General Sisi 2013 nach der Macht. Seither herrscht er mit eiserner Hand. Die Demokratie in Ägypten war nur eine Episode. Proteste werden heute im Keim erstickt. Zehntausende politische Gefangene harren in überfüllten Zellen aus, wie Menschenrechtsorganisationen berichten. Yassin war einer von ihnen. Träumt er heute noch immer von einem besseren, gerechteren Ägypten? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Was bleibt, sind bittere Erinnerungen, enttäuschte Hoffnungen und zahllose Gemälde, die davon erzählen.
Während der deutschlandweiten Corona-Impfungen könnte es massive Störversuche geben, so die Befürchtung des Innenministeriums. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Rieber.
Zwar gäbe es noch keine konkreten Hinweise auf Störaktionen, so die Bundesregierung. Es bestehe jedoch eine so wörtlich abstrakte Gefährdung für Pharmaunternehmen, Impfzentren, Transporte und Lagerstätten. Im Inland gehe sie von Impfgegnern, Corona-Skeptikern und Verschwörungstheoretikern aus. Hinzu komme das Risiko von Spionage- und Sabotageversuchen ausländischer Geheimdienste. Um die grenzüberschreitende Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, gelten in Deutschland seit Mitternacht strengere Auflagen bei der Einreise. An mehreren Flughäfen kontrolliert die Bundespolizei deswegen verstärkt, ob die digitale Anmeldung ausgefüllt wurde und ein negativer Corona-Test vorliegt. Beides ist inzwischen Voraussetzung für eine Einreise aus den rund 25 Ländern, die als Hochrisikogebiete eingestuft wurden. Wer den Test verweigere, werde zurückgewiesen, erklärte die Bundespolizei. In den Niederlanden sind Proteste gegen die Corona-bedingte Ausgangssperre eskaliert. Wie hier in Eindhoven bewarfen hunderte gewaltbereite Demonstranten die Polizei mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Sie setzten Autos in Brand und richteten im Hauptbahnhof erhebliche Sachschäden an. Auch in Amsterdam gab es Krawalle. Die Ausgangssperre war gestern Abend erstmals in Kraft getreten. Die Bürger müssen von 21 Uhr bis 4.30 Uhr zu Hause bleiben. Überschattet von der Corona-Pandemie hat der konservative Amtsinhaber Rebelo de Sousa die Präsidentschaftswahl in Portugal gewonnen. Laut Nachwahlbefragungen staatlicher Medien setzte sich der 72-Jährige bereits im ersten Wahlgang mit einer absoluten Mehrheit durch. Das offizielle Endergebnis soll im Laufe der Nacht vorliegen. In Portugal wurde zuletzt ein starker Anstieg an Corona-Infektionen verzeichnet. Dies wird vor allem auf die britische Mutation des Virus zurückgeführt.
In der Fußball-Bundesliga spielten gestern schon die Verfolger den Bayern in die Karten, indem sie Punkte liegen ließen. Und der Rekordmeister Ocker Gundel, der hat dann auch prompt die Tabellenführung ausgebaut.
Ja, und das ist nämlich genau der Unterschied zwischen den Bayern und den anderen Spitzenteams. Die Bayern nutzen die Patzer der Konkurrenz im Kampf um die Meisterschaft aus und stehen deshalb zurecht. Jetzt mit 7 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Heute gewann das Team von Hansi Flick auf Schalke mit 4:0. Klingt hoch, war aber kein so schlechtes Spiel von Schalke. Das ist vielleicht ein kleiner Trost, ändert aber nichts an der Schalker Tristesse bei allen Beteiligten.
Es scheint so, als würde Schalkes Gang in die zweite Liga führen. Keine Fans, keine Stimmung, keine Punkte, Durchhalteparolen.
Wenn man das immer nach einer 0-4-Niederlage sagt, dass man viele gute Aktionen hatte, viele gute Szenen, dann klingt das immer so ein bisschen komisch oder mit so einem faden Beigeschmack. Aber es war in der Tat so. Und das ist ja auch das, was uns einfach glauben lässt bis zur letzten Sekunde und worum wir auch fest überzeugt sind, dass wir einfach das Ruder rumreißen können.
Der Einsatz heute stimmt, aber wie so häufig gelingt fast gar nichts.
Ich denke, da kommt man nur zusammen raus und ich drücke natürlich Schalke alle Daumen.
Anders als beim 0:8 im Hinspiel leistet Schalke Widerstand. Marc Uth hat sogar die große Chance zum 1:0. Die Bayern lassen auch viel liegen, gehen aber in Führung. Flanke Kimmich, Kopfball Thomas Müller. Schalkes defensive Schwächen nach etwas mehr als einer halben Stunde erstmals schonungslos aufgedeckt.
Es geht darum, dass wir uns gegenseitig keine Vorwürfe machen, dass wir gemeinsam die Fehler ansprechen und daneben die versuchen zu vermeiden und in Zukunft zu vermeiden.
Ohne die verletzten Hoffnungsträger Huntelaar und Kolasinac fightet Schalke, hat aber häufig kein Gegenmittel. Kurz nach der Pause stoppt niemand Robert Lewandowski. Sein 23. Saisontor von der Annahme bis zum Abschluss einfach nur Weltklasse. Die komplette Defensive düpiert. Die ersten 3 Treffer bereitet alle Joshua Kimmich vor. Thomas Müller 2 Minuten vor dem Ende 0:3. Die Bayern werden in der Schlussphase zum Toreschießen eingeladen. Den Schlusspunkt setzt David Alaba mit freundlicher Unterstützung des sonst so starken Fährmann. Am Ende ein deutlicher Sieg für die Bayern, die Tabellenführung damit ausbauen.
Die anderen Mannschaften haben uns da natürlich einen Gefallen getan. Leipzig verloren, Leverkusen verloren, Dortmund verloren. Und dementsprechend wollten wir das zu einem Bayern-Spieltag abrunden. Und das ist uns gelungen.
Der tabellenletzte Schalke hingegen muss die Fehler schleunigst abstellen.
Es bringt jetzt nichts, die Floskeln rauszuhauen für uns Spieler, sondern wir müssen einfach Leistung sprechen lassen. Und das in der nächsten Woche gegen Bremen.
Denn sonst lässt sich der Abstieg kaum noch verhindern.
Ja, das wird schwer im Abstiegskampf. 8 Punkte Rückstand hat Schalke auf den Relegationsplatz. Auf dem steht der 1. FC Köln. Der wiederum verlor heute in Hoffenheim mit 0:3 und damit hat sich die TSG in den letzten Wochen erfolgreich aus dem unteren Tabellendrittel herausgearbeitet.
Oliver Baumann und seine Hoffenheimer sind zurück in der Spur. 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Nach nur 7 Minuten hatte Kölns Cestić die Hände da, wo sie nicht hingehören. Ilas Bebu hatte zuvor die gelben Kölner beinahe im Alleingang bezwungen, seinen Schuss irregulär abgewehrt, Strafstoß für Hoffenheim. André Kramaric, ein kurzer Zwischenstopp, ganz lässig zur Hoffenheimer Führung. Kramaric mit seinem 73. Bundesligator, damit der treffsicherste Kroate der Bundesliga-Geschichte vor Ivica Olic. Der Tabellen-16. Vom Rhein harmlos. Nach vorne ging so gut wie nichts. Die Hoffenheimer stärker. Gacinovic, dann Baumgartner. Das 2:0 nach 28 Minuten. Der Österreicher trickreich und filigran.
Wir sind jetzt einfach im dritten Spiel ohne Gegentor. Klar, heute das eine oder andere auch mal ein wenig Glück, was wir im Übrigen davor selten hatten. Ja, und so das kommt dann auch mal so ein Spielverlauf zustande.
Die zweite Hälfte der Ex-Hoffenheimer Modest gegen Baumgartner. Ungestüm von hinten in die Beine, Elfmeter Nummer 2 für die TSG. Wieder André Kramaric, diesmal aber unten links Hoffenheim 3, Köln 0. 12 Minuten vor dem Ende hätte Modest zumindest für den Kölner Ehrentreffer sorgen können. Doch wie so vieles an diesem Abend misslang auch das. Hoffenheim befreit sich erstmal. Köln beendet die Hinrunde auf Rang 16.
Ja, und wir schauen auf die Tabelle. Ganz oben die Bayern mit 7 Punkten Vorsprung auf Leipzig. Dahinter folgen Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach und Frankfurt. Die zweite Hälfte beginnt mit Stuttgart vor Hoffenheim. Hertha auf Platz 14 in der Abstiegszone. Bleibt Köln auf dem Relegationsplatz, auf den Abstiegsplätzen Mainz und Schalke. Ja, und dann schauen wir noch etwas genauer auf Hertha. Da gab es nach der neuerlichen Niederlage gestern heute einen Doppelrauswurf. Manager Michael Preetz und Trainer Bruno Labbadia sind entlassen. Bis zum Saisonende soll Arne Friedrich die sportliche Leitung übernehmen. Als Trainer steht der Name Paul Dardai im Raum. Ja, Doppelrauswurf also bei der Hertha, Doppelerfolg bei den deutschen Rodlerinnen. Beim Weltcup in Innsbruck Eagles siegte Nathalie Geisenberger vor Julia Taubitz. Das war eine starke Generalprobe für die Deutschen eine Woche vor der Heim-WM am Königssee. Und genau dort waren heute schon in einer anderen Kufensportart die Deutschen sehr erfolgreich.
Beim Weltcup am Königssee gewann Francesco Friedrich auch die Konkurrenz im Viererbob. Wie bei seinem gestrigen Erfolg im Zweierbob war die deutliche Überlegenheit am Start Grundlage zum Sieg. Für Friedrich war es bereits der 50. Triumph in einem Weltcuprennen. Hinter dem österreichischen Team von Benjamin Mayer wurde der Deutsche Johannes Lochner Dritter auf seiner Hausbahn. Bei den Frauen gab es im Zweierbob ebenfalls einen deutschen Weltcuperfolg durch Kim Kalicki und ihre Anschieberin Ann-Christine Strack. Auf Platz 2 kam der Bob von Teamkollegin Stefanie Schneider.
Ja, und die Teamkolleginnen beim Biathlon, die feierten heute wieder einen Podestplatz. Beim Weltcup in Antholz landeten Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß über die 4x6 Kilometer auf Platz 2. Nach ihrem Sieg in der vergangenen Woche mussten sie sich heute Russland geschlagen geben.
Zwei Deutsche unter den besten Skispringern beim Weltcup im finnischen Lahti. Markus Eisenbichler konnte sich mit diesem Sprung im Finale auf 128,5 Meter trotz einer nicht ganz sauberen Landung noch auf Rang 2 verbessern. Bundestrainer Horngacher freute sich über einen weiteren Podestplatz. Direkt hinter Eisenbichler landete Karl Geiger auf Platz 3. Beide profitierten vom Sturz des Norwegers Granerud, der den Sprung auf 137,5 Meter nicht stehen konnte und dadurch auch seinem Landsmann Johansen den Sieg ermöglichte.
Abfahrtsrennen gibt es viele und dementsprechend auch viele Gewinner. Wer aber einmal auf der legendären Streif siegt, der ist nicht nur ein Gewinner, sondern ein Held für immer.
Doppelsieg für Beat Feutz auf der Streif. Der Schweizer gewinnt auch die zweite Abfahrt in Kitzbühel. Dieses Mal vor dem Franzosen Jean Claret und Olympiasieger Matthias Mayer aus Österreich. Sehr stark die deutsche Mannschaft. Romet Baumann wird als bester Fünfter. So gut war er zuletzt im September 2015. Dazu Rang 6 für Andreas Sander. Die beiden verpassen das Podest um rund 6/10 Sekunden, zeigen sich aber 14 Tage vor Beginn der alpinen Ski-WM in blendender Verfassung.
Da bleibt uns nur noch der Blick aufs Wetter. Donald, wie starten wir denn in die neue Woche?
Ja, mit Schnee, vor allem im Südwesten. Aber selbst in Köln, das ja nicht so schneeverwöhnt ist, war es zumindest heute Morgen weiß. Und wir können uns mal das Bild anschauen, das uns Achim Otto eingeschickt hat. In Wuppertal sah es heute so aus. Also weite Teile von Nordrhein-Westfalen waren heute weiß. Und morgen wird sich der Schnee eher in den Südwesten zurückziehen. Wir sehen hier dieses Tiefdruckgebiet, das dort Schneefälle bringen wird. Dahinter lockert es auf. Von Norden her kommt aber zum Abend neuer Schneeregen und Schneefall auf. Heute Nacht, vor allem vom südlichen Nordrhein-Westfalen bis nach Baden-Württemberg, intensivieren sich die Schneefälle. Sogar Gewitter sind möglich. Am stärksten schneit es über dem Schwarzwald. Das Ganze dehnt sich morgen dann über den Süden aus, weiter Richtung Norden. Durchaus etwas Sonne, bevor zum Abend dann an der Nordsee neuer Regen und Schneeregen aufkommt. Die tiefsten Temperaturen liegen meist zwischen -2 und -7 Grad. An der Küste teilweise frostfrei. Über den Schneeflächen kann es noch kälter werden. Morgen Höchstwerte zwischen 0 und plus 5. Oberhalb von 500 Metern bleibt es frostfrei. Der Trend für die nächsten Tage. Es geht nasskalt weiter. Nachts müssen wir aber überall mit Glätte durch Schnee und Eisglätte rechnen.
Der Winter ist da. Vielen Dank für diese Aussichten, Donald. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin. Titel Thesen Temperamente. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da in der Halbzeitpause des Handball-WM-Spiels Polen gegen Deutschland. Dann begrüßt Karin Mioska Sie an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.